Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Meiner heutigen Predigt möchte ich zunächst eine kurze Bemerkung vorausschicken. Meine bisherigen Predigten über Verse aus Hebräer 11, das waren alles Predigten, die ich in meiner Zeit in Norddeutschland schon einmal gehalten und die ich seitdem ein- oder mehrfach auch überarbeitet habe. Mit der heutigen Predigt verhält es sich aber ein wenig anders. Bei dem Versuch, die Predigt zu überarbeiten, habe ich festgestellt, dass es hierbei mit einer Überarbeitung nicht getan ist, sondern dass vielmehr eine völlige Neukonzeption notwendig war. Und ich bin dankbar, dass ich dafür einige wertvolle Hinweise von einem guten Freund bekommen habe, der in Riedlingen Pastor und ehemaliger Schüler von Jürgen Klauske ist. Zu diesen Hinweisen dazu zählt auch, dass ich heute den Bibeltext aus der revidierten Elberfelder Übersetzung entnehme und nicht wie bisher aus der Luther-Übersetzung. Da ich aber von Kind auf mit der Luther-Übersetzung gut vertraut bin, werde ich Parallelstellen in der Regel wie gewohnt auch daraus lesen. Die heutige Schriftlesung war länger als sonst, dafür aber ist mein Predigttext so kurz wie nur irgend möglich. Er besteht nämlich nur aus einem einzigen Vers. Und in diesem Vers aus Hebräer 11 wird es, wie unschwer zu erraten ist, um Noah gehen. Er zeigt uns die Auswirkungen des Glaubens am Beispiel dieses sogenannten Glaubenshelden. Damit wir diesen Vers 7 von Hebräer 11 besser in den biblischen Gesamtzusammenhang einordnen können, deswegen habe ich es für gut befunden, dass wir uns in der Schriftlesung noch einmal über Noah Gedanken machen und einiges davon in Erinnerung rufen, was uns das erste Buch Mose über dieses Glaubensvorbild zu sagen hat. Als Predigttext, wie gesagt, Hebräer 11, Vers 7, und ich möchte uns diese Stelle jetzt lesen. Durch den Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Zum Vergleich lese ich uns nochmal aus Schlachter 2000. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi. Bevor wir uns näher mit Hebräer 11, Vers 7 beschäftigen, denke ich, ist es gut, wenn wir uns ganz kurz die vorangegangenen Verse 1 bis 6 noch einmal in Erinnerung rufen. Vers 1 hat uns deutlich gemacht, dass das, was die Bibel unter Glauben versteht, das Folgende ist, nämlich ein Nichtzweifeln an dem, was man nur hofft, und ein Überführtsein von dem, was man nicht sieht. In Vers 2 folgte sozusagen als Begründung für diese Definition die Aussage, dass diese Definition gerade den Glauben beschreibt, durch den die Gläubigen des Alten Testamentes ein gutes Zeugnis von Gott empfangen haben. Vers 3 von Hebräer 11 sagt uns dann, dass wir nur durch den Glauben erkennen können, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und zwar durch sein Wort und aus dem buchstäblichen Nichts heraus. In den Versen 4 und 5 werden uns dann die Auswirkungen wahren Glaubens anhand von zwei konkreten Beispielen deutlich gemacht. Nämlich anhand von Abel, der durch den Glauben Gott ein besseres Opfer darbringen konnte als Kain, und am Beispiel Henochs, der durch den Glauben von Gott ein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen hat, und zwar das gute Zeugnis, dass er Gott wohlgefallen hat, und deswegen ist Henoch dann von Gott gedrückt worden. Nach dem kurzen Einschub von Vers 6, der uns aufzeigt, dass auch wir nur durch den Glauben Gott gefallen können, folgen nun bis zum Ende des Kapitels 11 Beispiele dafür, was Menschen aus dem Alten Testament durch den Glauben in der Lage waren zu tun. Oder besser formuliert, welche Auswirkungen der Glaube im Leben dieser Menschen hatte. Diese Beispiele halten uns einen deutlichen Spiegel vor Augen und helfen uns, die Echtheit bzw. die Tiefe unseres eigenen Glaubens zu überprüfen. Sie machen uns aber darüber hinaus deutlich, dass es Gott und nicht die jeweilige Person ist, die diese Dinge in Menschen bewirkt und gewirkt hat. Und es ist genau der gleiche Gott, der auch in uns diese Dinge wirken möchte. Wenn wir nun aus diesem Beispiel in Hebräer 11 die Folgerung ziehen, das schaffe ich ja sowieso nie, oder so wie diese Leute werde ich niemals sein, dann ist das zunächst einmal gar nicht verkehrt. Es kommt nur darauf an, was wir nun aus dieser Erkenntnis machen. Uns resigniert abwenden und aufgeben, oder aber unsere eigene Unfähigkeit, uns selbst und vor allem Gott einzugestehen und allein darauf zu vertrauen, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollbringen, bis an den Tag Jesu Christi. Wie tröstlich, dass wir immer wieder mit unserem Versagen und allen unseren Fehlern zu dem kommen dürfen, der sterbend am Kreuz ausgerufen hat: Es ist vollbracht. Sicherlich werden wir niemals vollständig ergründen können, warum den Schreiber des Hebräerbriefs gerade die uns vorliegende Auswahl von Glaubenshelden eingegeben wurde. Aber ich denke, uns ist sofort klar, dass es sich bei Noah und seiner Rettung in der Sintflut durch den Bau der Arche, dass es sich dabei um einen ganz besonderen Einschnitt in der Heilsgeschichte handelt, einen Einschnitt, der in einem Kapitel wie Hebräer 11 doch unbedingt Erwähnung finden sollte. Schauen wir uns nun zunächst den Vers 7 an von Hebräer 11, und zwar den ersten Teil. Und wenn wir es noch genauer zunächst einmal nur das Gerüst des Satzes uns anschauen, dann werden uns schon allein damit ganz große und gewaltige Dinge mitgeteilt. Nämlich, Noah baute eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und vielleicht hat uns die Schriftlesung schon ein klein wenig die Augen dafür geöffnet, was hinter dieser kurzen Aussage alles steckt. Und vor allem, was es den Noah gekostet hat, die Arche zu bauen. Und wie wunderbar Gott Noah und seine Familie vor bzw. in dem Weltgericht der Sintflut bewahrt hat. Doch dem Schreiber des Hebräerbriefes geht es unter göttlicher Inspiration noch um weit mehr als nur um eine Wiederholung alttestamentlicher Tatsachen. Er will die Hebräerchristen und damit auch uns dazu bringen, die Echtheit unseres Glaubens zu überprüfen und gleichzeitig sie und uns dazu ermutigen, im Glauben dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Wie er etwa in Hebräer 10, 38 seinen Lesern schreibt: Wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Deshalb also teilt er uns nicht einfach nur die Fakten mit. Nein, er hat vielmehr das Satzgerüst von Hebräer 11,7 reich ausgeschmückt. Und zwar mit insgesamt 3 Voraussetzungen dafür, dass Noah überhaupt in der Lage war, eine so große, schwierige und ganz bestimmt auch sehr ermüdende Aufgabe wie den Bau dieses großen Schiffes zu erfüllen. Im Folgenden wollen wir uns schwerpunktmäßig mit diesen 3 im Predigtext genannten Voraussetzungen dafür, dass Noah die Arche überhaupt bauen konnte, näher beschäftigen. Und danach noch kurz den zweiten Teil von Hebräer 11,7, nämlich die Folgen von Noahs Glauben, miteinander bedenken. Dabei werde ich einige Aspekte, die den Bau der Arche an sich betreffen, in diese beiden Punkte mit hineinnehmen. Wenden wir uns also zunächst den 3 in Hebräer 11,7 genannten Voraussetzungen für den Bau der Arche durch Noah zu. Die erste Voraussetzung, die in gewisser Weise die Grundlage für die beiden folgenden Voraussetzungen darstellt, das ist schlicht und einfach der Glaube Noahs. An dieser Stelle scheint mir zunächst einmal ganz wichtig zu sein, dass wir Ursache und Wirkung nicht miteinander vertauschen. Noah wurde durch den Bau der Arche physisch und zeitlich, aber nicht geistlich und ewig gerettet. Vielmehr haben wir in 1. Mose 6, 8 bis 9 Folgendes gelesen. Noah aber fand Gunst oder Gnade in den Augen des Herrn. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte oder wandelte mit Gott. Genauso wie Gott auch heute noch aus seinem souveränen Ratschluss heraus Menschen aufgrund von Jesu Opfertod Gnade erweist. Genauso hat er auch damals den Noah gerechtfertigt. So dass der Noah, der wie auch wir keineswegs sinnlos war, in Gottes Augen als gerecht und untadelig vor seinen Zeitgenossen bezeichnet werden konnte. Wenn wir nun noch Römer 5,1a als Parallelstelle heranziehen, nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, dann schließt sich der Kreis. Denn in Hebräer 11,7 wurde ja gerade der Glaube als Voraussetzung für Noahs Handeln hervorgehoben. Weiter wurde uns von Noah noch gesagt, dass er mit Gott wandelte oder lebte. Und entsprechendes wurde uns übrigens auch schon von Henoch gesagt. In diesem Zusammenhang lohnt sich vielleicht noch einmal die Bemerkung, dass in der sogenannten Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, die im 1. Jahrhundert vor Christus abgeschlossen wurde, dass dort die Worte wandelte mit Gott, gerade mit gefiel Gott wohl, wiedergegeben werden. Also war Noah ein Mensch, dessen Leben offensichtlich Gott gefallen konnte. Entscheidend wichtig ist mir hier wiederum, dass Noah dieses Lob ausgesprochen wurde, bevor er die Arche baute. Er wurde also nicht dadurch gerecht und untadelig, dass er die Arche baute, sondern vielmehr glaubte er an Gott und das machte ihn gerade so gerecht und untadelig vor ihm, wie es Gott gefallen hat. Und sein Glaube hat sich ausgewirkt darin, dass er in jahrzehntelanger Arbeit die Arche baute. Das entspricht auch dem Ende unseres Predigtextes, wo wir lesen, durch ihn, das heißt durch seinen Glauben, verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Noahs Glaube war aber nicht einfach nur eine rein theoretische Grundvoraussetzung dafür, dass er in der Lage war, etwas so Gewaltiges wie den Bau der Arche in Angriff zu nehmen. In Angriff zu nehmen und unter Einsatz von 4 übermenschlicher Mühe zu vollenden. Nein, sein Glaube hat sich auch direkt auf sein Wollen und Denken ausgewirkt und über das Wollen und Denken auf das Tun. Gott hat zu ihm von etwas geredet, das erst in circa 120 Jahren stattfinden sollte. Etwas, das es vorher noch niemals gab, nämlich eine weltumspannende Flut. Noah nun hat sich nicht etwa gesagt, ich glaube nur das, was ich sehen kann, oder nur das, was ich zumindest mit einem Verstand nachvollziehen kann. Nein, sein Denken war wirklich von einem Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, Hebräer 11.1b, geprägt. Er war so vollkommen von der noch weit in der Zukunft liegenden Flut überzeugt, der Flut, vor der Gott ihn gewarnt hatte, dass ihm all die große Mühe nichts ausgemacht hat. Vielmehr wollte er viel lieber Gott gehorchen und dadurch sein Leben sowie das seiner Familie retten. Damit stellt er uns für uns auch eine gute Illustration für den eben zitierten zweiten Teil der Definition des Glaubens in Hebräer 11.1 dar. Da die Sintflut und die Verheißung der Rettung durch die Arche noch in weiter Zukunft lagen. Deswegen zeigt Noah uns auch auf, dass er eine gewisse oder feste Zuversicht des, das man hofft hatte. Und dass er tatsächlich aus dieser festen und gewissen Zuversicht heraus gehandelt hat und somit gezeigt hat, dass für ihn das, was der Glaube Hebräer 11.1 bedeutet, dass es bei ihm und für ihn Wirklichkeit war. Und ich meine, Noah stellt uns mit seiner Person und mit seinem Leben auch jemanden vor Augen, der wirklich geglaubt hat, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Vergelter oder Belohner sein werde. Und auch jemanden, der in diesem Glauben absolut nicht enttäuscht worden ist. Wir sind es ja gewohnt, Kosten-Nutzen-Rechnungen zu machen, sei es im Bereich der Wirtschaft oder aber auch in unserem ganz persönlichen Alltag. Was sich aller Voraussicht nach lohnen wird, das packen wir mit großer Energie an und das versuchen wir durchzuziehen. Wohingegen das, was sich unserer Ansicht nach nicht lohnen wird, das packen wir, wenn es uns möglich ist, gar nicht erst an. Auch Noah hat, so könnten wir sagen, eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt. Entscheidend aber ist, dass er im Glauben die kommende Flut, von der Gott zu ihm gesprochen hat, dass er diese Flut als Grundlage seiner Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht hat. Und er hat das getan, obwohl von einer Flut überhaupt noch nichts zu sehen war. Ja, die noch in weiter, weiter Ferne lag. Und von dieser Basis des Glaubens aus war es für ihn klar, dass sich die riesengroße Mühe, die mit dem Bau der Arche verbunden war, dass sich die für ihn lohnen würde. Und entsprechend hat er auch gehandelt. Wir wollen von Noahs Glauben für unser Leben lernen. Zunächst einmal, dass die Grundlage für jedes dauerhafte Werk der Glaube sein muss. Denn nur er befähigt uns, das zu tun, was Gott wohlgefällt, während umgedreht alles das, was nicht dem Glauben entspringt, letztlich überhaupt nichts bringt und in Gottes Augen sogar Sünde ist. Und weiter wollen wir lernen, dass das, was Gott in seinem Wort gesagt hat, und das ist viel, viel mehr als das, was er Noah damals geoffenbart hatte, dass wir das wirklich glauben und es mit solchem Ernst glauben, dass wir es unserem Alltag, unseren Entscheidungen und unseren täglichen Kosten-Nutzen-Rechnungen als Grundlage machen. und dass wir dann entsprechend dem, was wir erkannt haben, auch handeln. Kommen wir nun zur zweiten, keinesfalls weniger entscheidenden Voraussetzung dafür, dass Noah so handeln konnte, wie er es tat. Nämlich zu Gottes Reden zu Noah. Der ganze Glaube Noahs hätte ihn nicht vor der Sündflut gerettet, wenn Gott sich nicht zuallererst seiner erbarmt und ihn vor der Thronenflut überhaupt gewarnt hätte. Ja, auch das hätte wohl doch nicht ausgereicht. Denn Noah wäre vermutlich gar nicht auf die Idee gekommen, sich und seine Familie mit Hilfe eines Schiffes zu retten. Noch viel weniger das Schiff so zu bauen, dass es garantiert schwimmstabil und garantiert wasserdicht ist. Durch den Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. So haben wir es in Vers 7 gelesen. Gott war also nicht nur deshalb derjenige, der letztlich den Bau der Arche bewirkt hat, weil er Anfänger und Vollender des Glaubens auch von Noah war. Nein, er war es auch und erst recht deswegen, weil er selbst zu Noah geredet und ihm Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, gegeben hatte. Wir können daraus für uns lernen, dass die Grundlage für alles das, was wir auch in guter Absicht tun wollen, dass diese Grundlage immer das Reden Gottes, also das Wort Gottes sein muss. Durch Gottes Wort wurde die Welt ins Dasein gerufen und nur das wird letztlich Bestand haben, was seinen Ursprung im Wort Gottes hat. Alle anderen Bemühungen sind letztlich vergeblich. Genauso vergeblich, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn Adam sozusagen als Vorsorge für das, was irgendwann einmal kommen würde, wenn er irgendein Schiff gebaut hätte. Ein Schiff, das vielleicht noch nicht einmal schwimmfähig, auf jeden Fall aber zur Zeit Noahs, etwa 1500 Jahre später, völlig verrottet gewesen wäre. Oder es wäre genauso vergeblich, wenn Menschen sich heute vor dem in Gottes Wort vorausgesagten Weltuntergang wiederum durch ein hölzernes Schiff schützen wollten, wo doch am Ende der Zeiten die Himmel vergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deshalb will ich ihn nochmal kurz wiederholen. Unsere eigenen Bemühungen, so gut sie gemeint sind, die können wir uns komplett sparen, wenn ihr Ausgangspunkt nicht das Wort Gottes ist. Ja, sogar versündigen wir uns damit sogar noch gegen Gott. Denken wir in diesem Zusammenhang etwa an den Apostel Paulus, als er noch der Saulus war. Dass er in bester Absicht Gott dadurch gefallen wollte, dass er die Christen verfolgte, das hat ihm nicht nur vor Gott keinerlei Pluspunkte gebracht, nein, er hat sich vielmehr damit noch vor Gott umso mehr versündigt. Auch bei Evangelisation und Gemeindebau geht es nicht darum, aus lauter Verzweiflung darüber, dass es anscheinend oder tatsächlich nicht vorangeht, es geht nicht darum, sich dann als Macher zu betätigen und Konzepte, die anscheinend im säkularen Bereich wirksam sind, auf die Gemeinde Jesu zu übertragen. Vielmehr ist es gerade dann entscheidend, das zu tun, was Gott in seinem Wort geboten hat, und dann auf sein Wirken zu seiner Zeit zu vertrauen. Denn wir haben es ja gelesen, eines Tages wird nicht nur die Erde verbrennen, sondern auch die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Also solche Werke, die gerade nicht auf der Grundlage von Gottes Wort gewirkt worden sind. Und noch ein Wort, ein Gedanke ist mir in diesem Zusammenhang wichtig. Das griechische Wort grammatisteis, das die revidierte Elberfelder-Übersetzung mit Weisung empfangen übersetzt, wird in Rieniger Sprachschlüssel mit Weisung auf nicht rationale Weise erhalten wiedergegeben. Das verdeutlicht noch ein wenig mehr, dass Gottes Reden eben nicht mit unserem Verstand ergründet werden kann. Ja, und dass vielmehr Gott Mittel und Wege hat, uns konkret den nächsten Schritt zu weisen. Mittel und Wege, die unseren Verstand bei weitem übersteigen. Da es mir sehr wohl bewusst ist, dass wir uns bei der Suche nach dem Willen Gottes sehr leicht von dem leiten lassen, was uns selbst gefällt, deshalb ist es mir ein großer Trost zu wissen, dass Gott so groß ist, dass er uns trotz unserer Verdorbenheit und Schwachheit durch sein Wort seinen Weg und Willen zeigen kann und auch zeigen wird. Auch und gerade auf nicht rationale Weise oder neutestamentlich gesprochen durch seinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Als letzter Punkt in diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz erwähnen, dass Gott in seiner unendlich großen Gnade nicht nur überhaupt zu Noah gesprochen hat, nein, dass er es auch rechtzeitig getan hat. Was hätte eine Warnung vielleicht ein halbes Jahr vor Beginn der Flut, was hätte sie dann geholfen? In so kurzer Zeit hätte Noah niemals mit seinen damaligen Möglichkeiten die Arche fertigstellen und so sich und seine Familie vor dem Gericht Gottes retten können. Und genauso warnt Gott auch uns heute rechtzeitig, jetzt, wo noch die Zeit der Umkehr ist, dem Gericht, das auf alle Menschen kommen wird, die nicht bereit sind, ihrem Gott zu begegnen. Kommen wir nur noch zur dritten Voraussetzung für den Bau der Arche durch Noah, nämlich zu Noahs Ehrfurcht gegenüber Gott und seinem Reden. Durch den Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. So lesen wir es in Hebräer 11, 7. Rieniger übersetzt in seinem Sprachschlüssel das griechische Wort eulabetheis mit sich scheuen, Ehrfurcht haben. Natürlich sind das Qualitäten, die letztlich schon in wahrem Glauben enthalten sind. Trotzdem kann ich aber dem Schreiber des Hebräerbriefs nur zupflichten, wenn er Noahs Ehrfurcht bzw. Furcht gegenüber Gott und seinem Reden noch einmal extra als Voraussetzung für seine Glaubenstat herausstellt. Wir sind leicht dazu geneigt, das Wort Furcht mit Ehrfurcht wiederzugeben und damit abzuschwächen. Rieniger Sprachschlüssel zeigt uns aber, dass diese Abschwächung nicht den gesamten Wortsinn wiedergibt. Natürlich dürfen wir uns als zum Glauben gekommene und durch Gottes Geist wiedergeborene Menschen des Heils in Christus freuen und zu Gott Vater sagen. Trotzdem aber sollten wir uns immer dessen bewusst sein, dass unser Gott auch ein zürnender Gott ist, der Sünde schrecklich bestraft. Und dass Gott seinen Kindern ihre Sünde um Jesu Willen nicht zurechnet, das gibt uns noch lange nicht das Recht, Gott als unseren Kumpel zu bezeichnen. Und eine recht verstandene Gottesfurcht und eine Furcht vor seinem Gericht, die kann uns durchaus vor der einen oder anderen Sünde bewahren. Bei Noah war also auf jeden Fall eine wichtige Auswirkung seines Glaubens die, dass er das kommende Gericht, von dem Gott zu ihm gesprochen hatte, dass er das nicht etwa als unwichtig abgetan oder verdrängt hat, sondern dass er es vielmehr ernst genommen hat, so sehr ernst genommen hat, dass er sich davor gefürchtet und eine Arche zur Rettung seines Hauses gebaut hat. Und diese Einstellung Noahs, die hält uns der Schreiber des Hebräerbriefs unter göttlicher Inspiration als Spiegel vor Augen. damit wir die Echtheit und die Tiefe unseres Glaubens im Vergleich damit einschätzen können. Sehr wichtig ist mir in diesem Zusammenhang auch noch, dass wir genauso wenig, wie es bei Noah möglich gewesen wäre, niemals Gott und sein Wort voneinander scheiden können. So etwa nach dem Motto, Gott nehme ich schon ernst, aber sein Wort, das muss nicht immer stimmen und auch nicht immer so genau befolgt werden. Eine solche Einstellung mag vielleicht noch einigermaßen fromm klingen, in Gottes Sicht ist sie aber zutiefst verwerflich. Denn sein Wort ist ja gerade das Mittel, mit dem Gott sich uns geoffenbart hat und mit dem er zu uns in Kontakt tritt. Verwerfen wir nun sein Wort, und auch sei es auf eine Ansatzweise, dann verwerfen wir letztlich immer auch den, der der Urheber dieses Wortes ist, nämlich Gott selbst. Und schließlich verwerfen wir mit dem Wort Gottes, und sei es auch eine Ansatzweise, immer auch den Weg, beziehungsweise das Mittel, das, was Gott uns gegeben hat, um überhaupt zum Glauben zu kommen, beziehungsweise im Glauben zu wachsen. Noahs Glaube und seine recht verstandene Gottesfurcht, die können uns noch viel mehr Spiegel und Vorbild unseres Glaubens sein, wenn wir uns die Tragweite noch der folgenden beiden Punkte ganz konkret bewusst sind. Zunächst haben wir in 1. Mose 6,9 gelesen, dass Noah ein gerechter Mann war, untadelig, unter seinen Zeitgenossen. Und entsprechend bezeichnet 2. Petrus 2, Vers 5 alle anderen Menschen außerhalb der Familie Noah als Welt der Gottlosen. Noahs Glaube und Gottesfurcht waren also so groß, dass es ihm völlig egal war, dass seine gesamten Zeitgenossen alle vollkommen entgegengesetzt zu ihm gesinnt waren und ihm vermutlich nicht nur Spott und Widerstand, sondern ganz konkret massive Behinderungen in den Weg gestellt haben. Aufgrund der Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort hat ihm das aber keine großen Schwierigkeiten bereitet. Und noch ein zweiter Gedanke. Wir sind leicht dazu geneigt, an eine neue Sache mit großem Schwung und großer Energie heranzugehen. Dann aber, wenn es lange dauert und vielleicht auch noch mühsam wird, dann aber auch die Flinte wieder schnell ins Korn zu werfen. Noah hingegen ist über die gesamte Bauzeit von bis zu 120 Jahren beständig an der Sache dran geblieben. Und das, obwohl der Bau einer etwa 135 Meter langen, 22,5 Meter breiten und 13,5 Meter hohen Arche ihn eine schier übermenschliche Anstrengung gekostet haben muss. Anzeichen dafür, dass die Sintflut auch wirklich kommen würde, die hat es zu der ganzen Bauzeit nicht gegeben. Vielmehr können wir sogar davon ausgehen, nach 1. Mose 2,6, dass es bis dahin noch überhaupt nicht geregnet hatte. Kommen wir nur noch kurz zu meinem zweiten Hauptpunkt, nämlich zu den Folgen von Noahs Glauben. Durch ihn, das heißt durch seinen Glauben, verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. So steht es am Ende unseres Predigtverses. Dabei scheint uns der Beginn dieses Satzes auf den ersten Blick etwas schwer verständlich zu sein. Denn soll das etwa heißen, dass Noah, den 2. Petrus 2, Vers 5 als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet und dessen Gerechtigkeit in Hesekiel 14,20 zusammen mit der Daniels und Hiobs ganz besonders hervorgehoben wird, soll das etwa heißen, dass dieser Noah, dessen Name auf Deutsch Frommer bedeutet, dass der sich als Richter aufgespielt und das Gericht, das allein Gott zusteht, selbstherrlich an sich gerissen hat? Ich denke, uns ist allen klar, dass gerade das nicht gemeint sein kann. Denn die Tatsache, dass er die Welt verurteilt hat, die wurde in unserem Text ja gerade als Auswirkung seines Glaubens bezeichnet, also als etwas Positives. Was sonst aber wird wohl mit dieser Formulierung gemeint sein? Nun, ich denke, es geht einfach darum, dass Noah durch sein Handeln, das seinem Glauben entsprungen ist, dass er dadurch nach außen hin deutlich gemacht hat, dass Gottes Urteil gerecht war. Denn er wurde als glaubender und Gehorsamer vor der Flut gerettet, während seine Zeitgenossen die Warnung Gottes ausgeschlagen und deshalb zeitlich und ewig gerichtet wurden. Noah verurteilte also die Welt und war damit gleichzeitig ein Prediger der Gerechtigkeit Gottes, einfach dadurch zunächst einmal mit dem, was er getan hat. Er hat seinen Glauben praktiziert. Und auch heute ist es noch so, dass echter Glaube immer scheidet, immer trennt. Damals werden sich die Leute von ihm im Spott abgewendet haben. Zumindest so lange, bis sie Sintflut begann. Und auch heute noch bringen echter Glaube und wahre Gottesfurcht zwangsläufig Trennung von und Feindschaft von Seiten solcher mit sich, die Gottes Anspruch an ihr Leben nicht anerkennen wollen. Ganz entsprechend ist es auch für uns nicht Aufgabe, andere Menschen zu richten oder zu verurteilen. Vielmehr geschieht das oft genug ohne Worte und ganz einfach ohne unser aktives Zutun dadurch, dass in unserem Leben Glaube und wahre Gottesfurcht nach außen hin sichtbar werden. Unsere Aufgabe ist es aber sehr wohl, wie Noah und wie er auch auf die rechte Art und Weise, Prediger der Gerechtigkeit und Botschafter an Christi Stadt zu sein und den Menschen um uns herum zuzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Schreiber des Hebräerbriefes schließt seinen Bericht über Noah unter göttlicher Inspiration mit den Worten ab und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Für mich stellen diese Worte einen starken Trost und eine große Ermutigung dar. Denn der Schreiber des Hebräerbriefes hebt hier in seiner zusammenfassenden Würdigung von Noahs Leben eben nicht dessen absolut einmaliges Werk, sein Tun, den Bau der Arche hervor, sondern er zielt vielmehr auf etwas ganz anderes ab, etwas, das für jeden Gläubigen zu allen Zeiten und damit auch noch für uns heute gilt. Nämlich, dass alle Glaubenden wie Noah Erben der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist, geworden sind. Die Betonung dessen, was aus Noahs Glauben und auch aus dem Glauben all der anderen Hebräer 11 aufgeführten Menschen erwachsen ist, das ist sicherlich wichtig. Denn bei ihm wird auch, genauso wie bei uns, nach Jakobus 2, 4, 14 bis 26, echter Glaube, wahrer Glaube, immer auch gute Werke hervorbringen. Das ist wichtig, wie gesagt. Aber entscheidend ist immer der Glaube an sich. Wie es etwa in Offenbarung 14, 13 von bereits verstorbenen Gläubigen heißt, denn ihre Werke folgen ihnen nach, gehen also nicht ihnen voraus. Die Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist, beziehungsweise durch den Glauben kommt, das ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und diese Gerechtigkeit ist es auch, die Noah seinen Zeitgenossen, die vor Zeiten nicht glaubten, da Gott harte und Geduld hatte, 1. Petrus 3,20, verkündigt hat. Diese Gerechtigkeit hat aber nicht nur Noah ererbt, sondern auch wir Glaubenden. Denn indem Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, hat er uns auch zu Erben eingesetzt. Wie wir etwa in Römer 8,17 lesen, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wir wollen uns für die kommende Woche und darüber hinaus als Gläubige ganz neu über unseren Status als solcher, die Erben der Gerechtigkeit geworden sind, bewusst sein und dementsprechend auch unser Leben führen. Denn Adel verpflichtet. Und weil wir das aus eigener Kraft nicht schaffen, wollen wir Gott um seine Hilfe und seinen Segen dafür bitten. Amen.